Sie hören Uniball, der Wissenschaftspodcast auf Prime News, im Gespräch mit Menschen, die Wissen schaffen. In Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma. Wir forschen weiter.
Etwa 200 Kinder werden pro Jahr in unserem Kinderspital UKBB wegen Diabetes behandelt. Und dafür hat das UKBB Anfangsjahr eine hohe Anerkennung erhalten. Ein internationales Netzwerk hat bestätigt, dass das Unikinderspital bei der Basel diese Diabetesbehandlungen besonders gut macht. Also dass in Basel höchste internationale Standards erfüllt werden. Dafür verantwortlich sind das Team mit der leitenden Ärztin Marianne Burkhardt und dem Abteilungsleiter Gabor Sinai. Und sie sind jetzt Gast bei uns bei Uniball. Herzlich willkommen.
Guten Tag.
Guten Tag.
Mein Name ist Claude Bühler. Frau Burkhardt, Herr Sinai, was ist Diabetes?
Diabetes ist eine Stoffwechselerkrankung, die sich durch hohen Blutzucker kennzeichnet. Die Kinder, die wir im Kinderspital mit Diabetes betreuen, sind zum größten Teil erkrankt am Diabetes Typ 1. Das ist der, man kann sagen, Jugendzucker. Es kommt häufiger bei Kindern vor. Im Gegensatz dazu, wenn man im Allgemeinen über Diabetes spricht, gehört auch der Alterszucker dazu. Diabetes Typ 2, der ist in der Bevölkerung viel häufiger. Mhm. In der Schweiz haben wir rund 500.000 Menschen mit Diabetes und davon sind ein Zehntel an Diabetes Typ 1 erkrankt und 9/10 eben am Diabetes Typ 2. Aber wenn wir jetzt im Folgenden über Diabetes bei Kindern reden, konzentrieren wir uns vor allem auf den Diabetes Typ 1.
Und den Typ 1, kriegt man den oder erwerbt man das?
Das ist eine gute Frage. Diabetes Typ 1 erwirbt man sozusagen während dem Leben. Wir haben Kinder, die das sehr früh, die Diagnose erhalten und die Zeichen manifestieren. Und wir haben Kinder oder Jugendliche, die das erst gegen das Erwachsenenalter die Zeichen aufweisen und an der Erkrankung erkranken. Aber es ist eine erworbene Erkrankung aufgrund einer Autoimmunität.
Und wodurch erwerbt man das?
Die Ursache dafür ist nicht ganz klar oder man geht von verschiedenen Dingen aus. Was ganz sicher ist, ist, dass es unabhängig von der Ernährung und von der Zuckereinnahme, also wie viel Zucker jemand gegessen hat, ist.
Aha. Und was empfehlen Sie in dem Fall? Also was soll ich tun, damit ich das nicht bekomme als Jugendlicher?
Das können Sie leider nicht verhindern. Wenn Sie es bekommen, dann bekommen Sie es. Es ist nicht etwas, das Sie selbst verhindern können. Das ist auch etwas Wichtiges, das wir den Familien immer mitgeben. Es ist niemand schuld daran. Also man kann nichts dafür.
Okay. Muss ich das merken, dass ich dieses Diabetes Typ 1 habe?
Es gibt ganz typische Symptome, die sich über Wochen langsam einschleichen und je höher der Blutzucker ist, desto mehr versucht sich der Körper gegen den hohen Blutzucker zu wehren und die typischen Zeichen davon sind, dass die Kinder immer mehr trinken, immer mehr Durst haben, immer mehr auch Wasser lösen, auch plötzlich nachts wieder Wasser lösen müssen, aufstehen müssen und zusätzlich noch ganz typisch ein Gewichtsverlust der Kinder. Die Kinder nehmen ab.
Aha, okay.
Ohne dass sie weniger essen.
Ja. Aber ist das einfach jetzt bei einer sehr starken Ausprägung so oder gibt es auch eine schwache Ausprägung, wo man das gar nicht merkt?
Das beginnt irgendwann mal und je früher man auf die Zeichen aufmerksam wird, desto früher erwischt man quasi die Diagnose. Aber das ist ein Prozess, wenn er beginnt, ist er nicht mehr aufzuhalten und er nimmt langsam eben über Wochen immer mehr zu, bis es dann nicht mehr zu ignorieren ist.
Mhm. Und ist es heilbar?
Nein, es ist nicht heilbar, Stand heute. Vielleicht, wenn Sie uns das in 20 Jahren fragen, dann haben wir vielleicht eine positivere Antwort darauf.
Ja.
Was aber auch ganz wichtig ist, es ist nicht heilbar, das sagen wir immer, das sind die schlechten Nachrichten, aber es ist gut behandelbar. Und wir sagen auch immer, das sind gesunde Kinder mit Typ-1-Diabetes, gesunde Kinder, die Insulin spritzen müssen, aber sie sind nicht per se, wir bezeichnen die nicht als krank.
Aha, okay. Und wie weit kann ich da mit dieser Behandlung kommen? Also habe ich dann weiter, außer das Insulinspritzen, weitere Einschränkungen in meinem Lebens-, also Alltag, oder lebe ich quasi normal?
Ich glaube, man muss gewisse Dinge beachten im Alltag und der Diabetes greift sicher in ganz viele oder in alle Lebensbereiche mit ein, aber man soll dadurch nicht beeinträchtigt sein. Also man kann normal zur Schule gehen, normal eine Ausbildung machen, normal einen eben Beruf lernen, Sport machen, sein Leben leben.
Jetzt zur News. Das UKBB behandelt eben Kinder mit Diabetes besonders gut. Dafür haben sie die Anerkennung mit dem Namen Sweet erhalten, also süß. Was ist das für eine Anerkennung?
Das ist eine Anerkennung, dass wir als Diabetes-Team am UKBB die Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit Diabetes gemäß höchsten internationalen Standards durchführen und diese Kinder so auf höchstem Niveau betreuen.
Und worauf wird bei dieser Anerkennung besonders geachtet? Also gibt es irgendwie so Punkte?
Ja, das SWEET-Netzwerk ist eigentlich ein Netzwerk von Kinderdiabeteszentren weltweit. Die haben Standards festgelegt und es gibt einen ganzen Kriterienkatalog, den man erfüllen muss. Das ist zum Beispiel eine Mindestanzahl von Patienten, das ist über 150, die man langfristig betreut. Man muss ein multidisziplinäres Team haben, also nicht nur Ärztinnen und Ärzte, die Kinderdiabetologen sind, sondern eine spezialisierte Kinderdiabetesfachberatung, ein Ernährungsberatungsteam, ein psychologisches Team und ein Sozialteam, das eben die Familien auch und die Kinder mit der Diagnose, bei Diagnosestellung, aber auch sehr langfristig über die langen Jahre der Betreuung durch die verschiedenen Lebensphasen des Kindes begleitet. Mhm. Weiterhin gibt es vorgeschriebene Teamgröße und vorgeschriebene Stellenprozente, die wir erfüllen mussten, Teilnahme an internationalen Benchmarking, wir müssen die etablierten Behandlungsstandards umsetzen, eigenständige Forschungsaktivität, wir müssen ein Behandlungsangebot haben, ambulant, also in der Poliklinik, wie auch stationär bei Diagnosestellung, Zusammenarbeit mit Patientenorganisationen, nationale Akkreditierung und ganz wichtig ist eben auch ein Schulungsmaterial für Kinder, Jugendliche und Eltern in verschiedenen Sprachen anbieten können.
Also wenn Sie das vielleicht genau noch erklären könnten, also welche Behandlungsschritte vollziehen Sie mit einem Kind, wenn die Diagnose klar ist, Diabetes 1?
Also meist kommt entweder die Zuweisung von einem Kinderarzt aus der Praxis mit der Verdachtsdiagnose und wir sehen die Kinder dann zumeist auf dem Notfall, wo dann die Diagnose eigentlich gestellt wird. Und bei uns in Basel am UKBB werden die Kinder dann hospitalisiert, also werden aufgenommen auf die Station und werden von uns und unserem Team eben multidisziplinär versorgt mit, werden instruiert, was müssen sie machen, wie müssen sie den Zucker messen, wie funktioniert das mit dem Insulinspritzen, auf was müssen sie achten. Und wir begleiten die Kinder und ihre Familien dann eigentlich von der Diagnose weg bis zum jungen Erwachsenenalter, bis wir sie dann an unsere Erwachsenenkollegen übergeben. Am Anfang ist das eine sehr intensive Begleitung, eben mit einem stationären Aufenthalt und dann vielen ambulanten Terminen, die folgen in den ersten Monaten. Und dann, wenn alles soweit in Bahnen ist, etwa alle 3 Monate.
Im Rahmen der Erstdiagnose werden Eltern und das Kind oder die Jugendliche täglich haben die mindestens 3 Stunden Schulung. Also das ist ein sehr intensives Schulungsprogramm, eben durch die Diabetesfachberatung, was das technisch angeht, Blutzucker messen und sich selber eine Insulinspritze geben. Ernährungsberatung, wo hat es Zucker drin, wie viel Zucker hat es in welchen Nahrungsmitteln drin, wie berechne ich das? Und von unserer ärztlichen Seite auch die Theorie, was ist Diabetes, wie muss man damit umgehen, was sind mögliche Notfallsituationen, auf die man vorbereitet sein muss. Und das geht so im Allgemeinen, dieses Training, wie wir das nennen, geht ungefähr 1 Woche, also wirklich doch intensiv. Und in dieser Zeit stellen wir auch, wie wir das sagen, das Kind ein mit Insulin, das dem Kind natürlich fehlt. Und über die Tage finden wir die ideal individuell notwendige Dosis. Die ist auch für jedes Kind, abhängig vom Alter und so weiter, Gewicht und so weiter, sehr individuell und finden die optimale Einstellung. Und dann geht es eben in den ambulanten Bereich.
Okay, und da muss ich jetzt doch fragen. Also die Diagnose Diabetes 1, die heißt Stopp Schocki und Stopp Pommes frites. Oder Pommes Chips?
Nein.
Okay.
Das ist auch eine wichtige Botschaft, die wir als Team den Familien vermitteln. Das heißt nicht, dass sie auf etwas komplett verzichten müssen. Also es geht nicht darum, dass man eine Diät macht, wie man das vielleicht eben kennt vom Typ 2 Diabetes, sondern die dürfen weiterhin eine gesunde, ausgewogene Ernährung haben, sollen das auch haben, dürfen auch Schokolade essen. Es gibt gewisse Dinge, die sind weniger günstig, die machen
zum Beispiel?
Vielleicht, zum Beispiel, ein Beispiel ist der Orangensaft. Das ist nicht etwas, das wir verbieten, aber das reservieren wir oft für die Unterzuckerung. Also das ist etwas, das, wenn der Zucker zu tief ist, dann dürfen die Kinder das zu sich nehmen. Eben, es ist nicht verboten, aber vielleicht im Alltag nicht ganz so günstig.
Okay, also geht es eigentlich darum, ein bisschen, sagen wir, die Spitzen zu brechen. Also, dass man einfach nichts extrem nimmt, sondern dass man das ganz ausgewogen durchführt. Sie verziehen das Gesicht.
Nein, vielleicht müssten wir es anders sagen. Dem Körper fehlt das Hormon, das heißt Insulin, das eben den Zucker, den wir aufnehmen mit, im Rahmen von Kohlenhydraten mit dem Essen, das Hormon fehlt, das diese Energie quasi auch den Zellen zur Verfügung stellt. Und damit, eben wenn Insulin fehlt, bleibt der Zucker im Blut und wird dann wieder halt durch den Urin ausgeschieden. Deshalb muss man so viel trinken und urinieren. Aber er kann nicht zur Energiegewinnung den Zellen zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, wir müssen zusammen mit der Ernährung jeweils auch Insulin zur Verfügung stellen, das vorher der Körper selbst produziert und optimal dosiert hat, um die Funktion, die eben nicht mehr vorhanden ist, von der Bauchspeicheldrüse zu ersetzen. Also wir versuchen, den Körper zu imitieren mit Messung des Blutzuckers, mit Berechnung der Kohlenhydrate und Berechnung der Insulindosis zu den Kohlenhydraten. Und das mehrfach pro Tag.
Ja. Muss das Kind sich auch irgendwie mehr bewegen?
Es muss sich nicht mehr bewegen, es soll sich weiter bewegen. Mhm. So viel Bewegung, wie es für gut befindet. Also es soll Sport machen und das hilft sicher auch in einer gewissen Weise, den Zucker in einem Gleichgewicht zu halten, mhm. aber es muss sich nicht explizit deswegen mehr bewegen.
Okay, aber wenn es jetzt so ein Kind ist, wie man das heute typischerweise in den Medien liest, also es hängt nur noch rum und spielt irgendwie am Handy rum, muss dann gesagt werden, hör mal, so geht das nicht, du musst auch mal auf den Spielplatz rausgehen.
Also ich glaube, das ist mal ein Kind, das viel eher für Insulinresistenz und Typ 2 Diabetes gefährdet ist als Typ 1, okay. ganz grundsätzlich.
Ja.
Natürlich haben wir auch unter Umständen mal ein übergewichtiges Kind mit Typ 1. Mhm. Natürlich motivieren wir die auch zur Bewegung. Aber ich glaube, genau diese Assoziation, die Sie schildern, gehört eigentlich zum anderen Diabetes-Typ, zum Typ 2
okay.
und den 500.000 und nicht den 50.000.
Okay.
Um das etwas scharf und klar zu trennen.
Gut. Wir waren noch bei den ambulanten Terminen. Was geschieht denn da? Ist das einfach so ein Fresh-up von dem, was im Spital zu Beginn stationär passiert ist? Oder ist das etwas anderes?
Bei den ambulanten Terminen schauen wir jeweils, wie geht es dem Kind, wie sieht auch der Blutzucker aus, gibt es irgendwo viele Spitzen oder gibt es viele tiefe Werte. Wir passen dann je nachdem die Insulindosis an. Wir schauen auch, wie ist das Kind gewachsen, wie hat es zugenommen und wir schauen dann natürlich auch mit der Familie, eben braucht es zum Beispiel einen Refresher in gewissen Dingen, braucht es nochmal eine Instruktion technisch bezüglich der Insulintherapie, braucht es Ernährungsberatung. Wir stellen da eigentlich die Familie ins Zentrum und das Kind ins Zentrum, die auch mitbestimmen, um was es bei diesen Kontrollen gehen soll.
Vielleicht zu erwähnen ist auch, Sie müssen sich vorstellen, das Kind wächst, das Kind entwickelt sich. Damit ändert sich die Insulintherapie auch relativ schnell und wir müssen das immer wieder ajustieren. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich die Lebensumstände. Ein Kind, Kleinkind ist zu Hause, das ist einfach. Dann kommt es in den Kindergarten, Schule, Schulbereich und dann muss man schauen, wie kann man das optimal umsetzen, dass das Kind genau gleich in die Kindergarten und die Schule kann, wie alle anderen Kinder. Das müssen wir mit den Eltern und unsere Diabetesfachberatung und der Schule dann organisieren. Mhm. Sie sehen also, es geht nicht nur immer nur um den Blutzucker, sondern es geht auch sehr viel darum, wie können wir das Kind und die Familie unterstützen, damit das Leben mit Diabetes im Alltag möglichst einfach und erfolgreich und ohne große Belastung stattfinden kann.
Zum Jugendlichwerden und Erwachsenwerden gehören auch Erfahrungen wie Alkohol, Zigaretten. Merken Sie das?
Das ist sicher auch ein Thema, dass wir, also gerade der Alkohol ist etwas, das wir auch aktiv ansprechen mit den Jugendlichen und besprechen in der Sprechstunde. Teilweise, ja, merkt man das. Die Jugendlichen wollen nicht immer darüber sprechen, aber das gehört auch zu unserem Alltag dazu, dass wir das ansprechen, ja.
Das Bild, das Sie mir jetzt gegeben haben, ist ein Bild des großen Aufwands, einer starken Disziplinierung. Also ich muss auf gewisse Dinge, die sogar bei der Ernährung beginnen, muss ich aufpassen. Sagen Sie das den Kindern auch gleich so? Also hör mal, du musst jetzt aufpassen und Stundenplan und so weiter. Oder wie vermitteln Sie das den Kindern, was sie jetzt haben?
Das ist eine sehr gute Frage. Es ist nicht eine ganz kurze oder einfache Antwort. Ja, ich glaube, genau deshalb haben wir zu Beginn diese intensive Phase mit unseren Schulungen, wo wir die Familie heranführen oder an das Leben mit Diabetes. Zuerst natürlich in sehr geschütztem Raum bei uns im Spital, weil da sind die Essensportionen sind abgewogen, man weiß, wie viel Zucker drin ist. Das ist einfach, aber wenn Sie dann nach Hause gehen, müssen Sie dann das selber umsetzen. Und genau deshalb ist die erste Phase so extrem wichtig, dass wir ein sehr gutes fachliches Fundament oder Teaching-Fundament legen können, mit dem dann die Familien selbstständig nach Hause gehen können. In der ersten Phase werden da natürlich viele engmaschige Kontrollen stattfinden, oder das ist wie beim Autofahren am Anfang. Da hat man viele Fragen, man stoßt dann an Unsicherheiten und kann die klären, und mit der Zeit hat die Familie und das Kind Routine. Das ist wichtig.
Aber ich glaube eben zu Ihrer Frage, also wir sind da sehr direkt und ehrlich, das ist uns auch wichtig. Also wir nehmen auch die Fragen von den Familien auf. Am Anfang eben bedeutet das viel Aufwand. Manchmal dauert es dann auch etwas länger, so eine Schulung. Aber wir gehen da sehr auch auf die Familien ein und versuchen dies wirklich altersabhängig und familienabhängig zu vermitteln.
Also zum Zug kommt ja auch die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Es geht um die sogenannte, psychodiabetologische Betreuung. Was ist das und was machen Sie da?
Es ist so, dass natürlich diese Diagnose und wie Sie eben schon gesagt haben, die Diagnose plus ihre Auswirkungen aufs Leben nicht zu unterschätzen ist. Wir wissen das. Jedes Alter hat natürlich unterschiedliche Challenges. Ein Kleinkind oder Schulkind oder ein Adoleszenter. Und trotzdem ist im Kern das Wichtigste, dass die Diagnose und eben die Nichtbehandelbarkeit der Diagnose irgendwie akzeptiert. Als Kind, als Jugendlicher, wie auch als Familie, und möglichst dann die Energien auch richtet auf, wie manage ich das möglichst so, dass ich im Alltag möglichst mich nicht nur auf den Diabetes konzentrieren muss, sondern wirklich auf das normale Leben und der Diabetes einfach eine gewisse Routine hat. Sie haben vorhin das Wort Disziplin erwähnt. Natürlich, und das haben Sie sehr, sehr gut gesehen, es braucht eine gewisse Disziplin, um diese Stoffwechselsituation sauber und gut managen zu können. Man muss immer aufpassen, man muss sie eher motivieren und coachen, damit sie bereit sind, das zu machen, und man muss nicht mit quasi oldschool streng sagen, ja, es muss jetzt so sein und so, weil da wird man einen Jugendlichen nicht dazu motivieren können, allenfalls die Therapie umzusetzen. Also ich glaube, was wichtig ist in diesem Kontext auch mit der Psychodiabetologie, sie unterstützt uns alle als Gesamtteam, die Familien abzuholen mit der Verarbeitung der Diagnose und den Belastungen, die sie im Alltag bieten können, diese besser für die Jugendlichen und die Familien verarbeiten und mit denen umgehen zu können. Wir selber versuchen das sehr nah und familienfreundlich und Coaching zu machen, aber wir sind keine Fachpersonen, und deshalb ist es gut, im Team noch jemanden zu haben, der eher unabhängiger vom Insulin, aber mit Erfahrung von der Krankheit das sehr gut umsetzen kann. Und das ist wertvoll und wichtig.
Und wenn Sie eben die Diagnose ansprechen und dann eben auch den Prozess, der jetzt in Gang kommt, welche Reaktionen erleben Sie da von Kindern, aber eben auch von den Eltern?
Sehr unterschiedliche Reaktionen. Zu Beginn meist ein gewisser Schock, also dass sie auch Zeit brauchen, das anzunehmen und das zu akzeptieren. Das geht nicht von heute auf morgen, eben gerade deshalb auch die psychologische Begleitung sehr wichtig. Und wir gehen da auch wieder sehr auf die Familie ein. Also es gibt Familien, die wollen dann sehr schnell wissen, ja, was muss ich jetzt tun, wie geht es jetzt weiter? Und dann gibt es andere, wo man einfach zuerst sehr viel spricht, sie abholt und schaut, wo stehen sie, was brauchen sie im Moment. Also sehr unterschiedlich.
Ja. Und welche Rolle spielen da allenfalls auch fremde Kulturen?
Eine sehr gute Frage und eine wichtige Frage. Auch das erleben wir immer wieder im Alltag. Eben, ich habe schon gesagt, es gibt sehr unterschiedliche Reaktionen. Die können auch sehr oder können auch kulturabhängig sein.
Zum Beispiel?
Gibt Familien, wo dann zum Beispiel die ganze Familie dann auch kommt und geschult werden möchte und Bescheid wissen möchte. Es gibt unterschiedliche Vorstellungen, was ist überhaupt der Diabetes. Eben, wir müssen auch oft ganz einfach erklären, eben was ist eigentlich im Körper passiert oder was ist eigentlich der Grund, dass jetzt der Zucker hoch ist im Moment. Also das sind so Beispiele.
Wie verläuft diese Entwicklung normalerweise? Also Sie haben die Einweisung gemacht, dann gibt es ein paar Jahre, wo eben die ambulante Behandlung erfolgt, aber das Kind wird ja älter. Also was geschieht dann da in der Regel?
Ja, das ist auch eine sehr gute und wichtige Frage und ich glaube, da ist es auch wichtig, vielleicht nochmal auf die psychodiabetologische Begleitung zu sprechen, zu kommen. Ich glaube eben, der Diabetes ist eine gewisse Belastung im Alltag, weil es müssen x zusätzliche Entscheidungen, das hat mal jemand zusammengestellt, etwa 180 zusätzliche Entscheidungen pro Tag, die man fällen muss innerhalb von kurzer Zeit. Also wie ist mein Blutzucker, wie viel esse ich, wie viel spritze ich? Und man muss sich überlegen, wenn ich hoch bin, wenn ich tief bin, was passiert da? Und ich glaube, das ist eine gewisse Belastung. Und da spielt auch die psychodiabetologische Begleitung eine große Rolle. Eben, wir hatten vorhin von der Akzeptanz der Diagnose gesprochen. Ich glaube, Sie können sich vorstellen, solche Entscheidungen, die man schnell treffen muss, das kann auch zu Konflikten führen. Konflikten, wenn ein Kind älter wird, auch vielleicht im Rahmen der Pubertät. Wenn es dann sagt, nein Mama, so nicht, das möchte ich nicht oder jetzt möchte ich nicht spritzen oder nicht essen, das ist auch etwas, das begleitet wird von uns. Und dann natürlich eben auch im Verlauf der Pubertät die Ablösung mehr und mehr von den Eltern und die Autonomie. Das sind alles Dinge, die wir auch begleiten.
Ergibt sich da manchmal so ein gewisser Effekt von einer Müdigkeit? Also ich habe jetzt genug von diesem Korsett, da dauernd Disziplin einhalten zu müssen. Gibt es solche Effekte? Und was müssen Sie dann tun?
Ja, das ist ganz klar bekannt. Sie müssen sich vorstellen, wenn ein Kleinkind Diabetes hat, sind die Eltern enorm gefordert. Und versuchen natürlich das Allerbeste für ihr Kind und schauen Tag und Nacht, wie der Blutzucker ist. Jetzt mit den modernen Technologien ist es ein bisschen einfacher geworden, aber es gibt den Begriff auch des Diabetes-Burnout von Eltern, weil sie so unglaublich die ganze Zeit darauf schauen wollen. Und bei den Jugendlichen in der Pubertät natürlich, wenn die Autonomie kommt und man nicht anders sein will wie die anderen Jugendlichen und man auch in McDonald's gehen will und nicht zuerst Blutzucker und Insulin spritzen will, um zu essen, ist es vielmehr die Autonomie und die Unabhängigkeit. Ich fälle meine Entscheidungen selber und ich möchte nicht diese Abhängigkeit vom Insulin oder von meiner Diabetes haben. Und das sind Situationen, die auch eben zu Erschöpfung oder Ermüdung führen können, sei es bei Eltern, sei es auch bei den Jugendlichen. Ja. Und das ist ebenfalls wichtig anzuschauen. Also Sie sehen, wenn wir ganz zurückkommen, das ist eine holistische eigentlich Betreuung, die wir machen und nicht nur Insulindosis hoch und runter und fertig.
Und Sie haben quasi die Oberregie über das Ganze, über die verschiedenen Maßnahmen? Oder wie ist das strukturiert?
Ja, aber eben, ich glaube, was uns auch ganz wichtig ist und was, ich würde sagen, uns auch als Team auszeichnet, ist eben der Team-Approach. Also wir hatten das eingangs erwähnt, eben sind nicht nur wir Ärztinnen und Ärzte, sondern es gehört die Diabetesberatung dazu, die Ernährungsberatung, es gehört die Psychologin oder der Psychiater dazu, die Sozialarbeiterin, wenn gebraucht. Und ich glaube, ja, wir versuchen das zusammen zu managen.
Wir sehen uns auch mindestens zweimal pro Woche in einem Rapport und jeden Tag, wenn nötig. Also die Absprachen sind sehr eng, damit eben sehr individuell auf jede Familie und die Bedürfnisse jeder Familie eingegangen werden kann. Nur so kann man auch erfolgreich als Team die Familie dann zuerst nach der Diagnose quasi entlassen und auf den Weg schicken, quasi dass sie das zu Hause umsetzen und in all den Entwicklungsphasen des Kindes dann eben reagieren. Und ich glaube, das ist das Wichtige, die enge Absprache und der Team-Spirit und die Philosophie, die wir da eigentlich versuchen zu leben.
Schauen wir mal so weiter. Also Sie haben gesagt, es ist nicht heilbar. Man kann einfach die Symptome lindern. Man kann trotzdem ein gutes Leben ermöglichen. Jetzt, die Fälle von Diabetes nehmen weltweit zu. Und also bis 2050, habe ich gelesen, könnten sie sich verdoppeln. Woran liegt das?
Ja, das wissen wir leider auch nicht. Die Frage wird uns immer gestellt. Es gibt schon seit Jahrzehnten Forschung, molekulare Forschung und so weiter. Man versucht und man kennt gewisse Mechanismen, kann man beschreiben, aber die genauen Auslöser, da bleibt das noch im Wesentlichen unklar und das kommunizieren wir auch so im Moment, weil wir haben keine einfache Lösung.
Ist das jetzt einfach den Diabetes 1 betreffend oder auch den 2?
Also ich glaube, beim Typ 2 Diabetes sieht es etwas anders aus. Eben dort kennen wir eine der Ursachen, oder das haben Sie vorhin auch gesagt. Also das Gewicht spielt dort eine große Rolle, Übergewicht, Adipositas, und das hat natürlich eine direkte Beziehung zur Entwicklung vom Typ 2 Diabetes. Also wenn man dort gezielt eingreift, könnte man dort sicher das noch, diese Zunahme etwas nicht stoppen, aber ich glaube, ja.
Aufhalten. Ja, und sehen Sie dann da irgendwie so Perspektiven? Hat es irgendwie an der Forschungsfront mal irgendwie eine Entdeckung gegeben, die Hoffnung macht, oder ist es weiterhin so Stochern im Nebel?
Vielleicht kann ich bin der Ältere von uns zwei, ich kann mal erzählen, was ich erlebt habe jetzt und was ich als große Schritte in der Diabetesbehandlung gesehen habe. Und Marianne kann dann sagen, was jetzt kommt. Das Erste, was ich erlebt habe als junger Assistent in der Kinderdiabetologie, waren bessere Insuline. Das war um 2000. Dann kamen Blutzuckersensoren auf den Markt, das war so vor 10, 15 Jahren, die sieht man jetzt im Alltag überall, Insulinpumpen, und jetzt die letzte große Schritt technisch, Sie sehen, das ist alles technisch bisher, Insulinpumpen, die durch den Sensor gesteuert werden, also wie schon fast nicht ein kompletter Ersatz der Bauchspeicheldrüse, aber eine Annäherung an das. Ja. Das waren große technische Schritte, die uns weitergeholfen haben. Aber die Forschung geht weiter und da gebe ich jetzt Marianne weiter.
Genau, also ich glaube, was du beschrieben hast, so mit der Technologie, das ist etwas, das ich auch stark miterlebt habe, oder dass man das Insulinpumpen, die mit Blutzuckersensoren zusammen funktionieren, teilweise halb automatisiert auch die Insulindosis vielleicht anpassen können. Das ist ein großer Schritt, der von der Forschung initial jetzt eigentlich den Weg in die Praxis gefunden hat, dass wir jetzt wirklich so tagtäglich anwenden. Und Ich glaube, was jetzt so ein bisschen kommen wird in den nächsten Jahren, ist auch die sogenannten oder sind die sogenannten Disease Modifying Therapien. Das sind Therapien, die eben bei der Autoimmunität vom Typ 1 Diabetes ansetzen, also Medikamente, die diese Immunantwort modulieren, die dann vielleicht den Diabetes etwas oder den Fortschritt des Diabetes etwas verlangsamen können. Und ich glaube, da wird sehr viel geforscht im Moment und wir sind gespannt, was in Zukunft da vielleicht sich dann eben auch in unseren Alltag einbauen lässt.
Also Frau Burkhardt, Herr Sinai, Sie haben mich da wirklich in eine Welt geführt, das war mir wirklich nicht bekannt, also dass das so umfassend und so vielschichtig und so räumlich auch ist. Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie Auskunft gegeben haben und also ich wünsche Ihnen weiterhin für Ihre Arbeit alles Gute.
Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war der Podcast Unival. Sie können ihn hören auf Prime News und auf allen sonstigen üblichen Kanälen.
Sie hören Unibal, der Wissenschaftspodcast auf Prime News, im Gespräch mit Menschen, die Wissen schaffen. In Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma. Wir forschen weiter.